Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Heute mit Jacqueline Grigo und mir selber, Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Jacqueline selber, die mir gegenüber sitzt, ist promovierte Religionswissenschaftlerin und Ethnologin und im Augenblick arbeitet sie in einem sehr speziellen Projekt, das ich etwas kennengelernt habe über eine aktuelle Ausstellungseröffnung, in der ich hier im Botanischen Garten in Zürich war. Hallo Jacqueline.
Hallo Dorothea.
Und vielleicht beginnst du gleich mit der Vorstellung dieses Projektes, an dem du arbeitest.
In diesem Projekt, das ist ein Forschungs- und Ausstellungsprojekt zwischen der der Universität Zürich und Partnern in Uganda. Da geht es eigentlich um die Bewahrung der traditionellen Medizin in Uganda. Also die traditionelle Medizin in Anführungszeichen natürlich, weil es gibt nicht die traditionelle Medizin, sondern eine Vielfalt von medizinischen Traditionen. Und die Bewahrung daher, der Kontext ist der, dass in Uganda etwa 60-80% der Bevölkerung abhängig sind von traditioneller Medizin oder von pflanzlicher Medizin.
Und einfach auch, weil es gar keine Alternativen gibt, finanziell oder von...
Ja, also weil es gibt Alternativen, aber die sind überhaupt nicht flächendeckend. Mhm. Also das schulmedizinische Angebot ist viel zu wenig ausgebaut. Mhm. Und viele Leute haben gar keinen Zugang, weil sie sehr abgelegen wohnen. Teilweise haben sie auch nicht das Vertrauen darin. Und oftmals sind die Behandlungen in modernen Spitälern einfach zu teuer. Also es gibt sehr viele verschiedene Gründe dafür. Aber einer der wichtigsten Punkte ist die Verfügbarkeit. Und das Problem ist jetzt, dass diese traditionelle Medizin aber aktuell bedroht ist, stark bedroht ist. Und zwar einerseits gehen die Wissensressourcen verloren, also die traditionellen Formen der Wissensvermittlung funktionieren nicht mehr, weil die jungen Generationen, die in Anführungszeichen moderne Schulen gingen, sich dafür erstens nicht mehr interessieren oder die Älteren das Wissen nicht mehr weitergeben. Also auch hier gibt es verschiedene
Gründe. Aber warum geben die das denn nicht weiter?
Also vielfach wohnen die jungen Leute in den Städten beispielsweise. Mhm. Und die Älteren sind dann in den Dörfern oder gehen auch, wenn sie alt sind, zurück in die Dörfer.
Ich habe mal gelesen, ich glaube sogar von einem Kollegen, mit dem du in Uganda zusammenarbeitest, dass ein Problem auch ist, dass für viele ältere Heilerinnen und Heiler das wie eine Art von Lebensgrundlage ist und sie von daher befürchten, wenn sie das weitergeben, dass ihre finanzielle, also ihre ökonomische Situation gefährdet ist, weil sie das Wissen damit sozusagen aus der Hand geben.
Also das hatte ich jetzt aus einem anderen Forschungskontext, also in der Elfenbeinküste, wo ich vor ein paar Jahren geforscht hatte, da hat sich das dort gezeigt, dass, wie du sagst, dass die älteren Generationen in den Haushalten das Laienwissen quasi unter sich haben und dann ihre jeweiligen Expertisen haben. Der eine dann für Malaria irgendein Medikament hat, die andere vielleicht für Mutterschaftsthemen oder Kleinkinderthemen und dass die dadurch tatsächlich auch ein zusätzliches Einkommen generieren können.
Also ein notwendiges Einkommen einfach auch.
Ja, ein notwendiges einerseits und andererseits ist natürlich auch das Bedürfnis nach Konsumgütern angestiegen. Also jetzt also mit der in Anführungszeichen modernen Welt, also dann mit Bedürfnis ein Handy zu haben oder vielleicht ja halt gewisse Güter, die sie sich nicht mehr leisten können. Und ja, also dass da dann diese Möglichkeit, Menschen zu behandeln und dafür Geld zu verdienen, ja, eine zusätzliche Einkommensquelle darstellt.
Und dann hatte ich das verwechselt. Also das stammt jetzt aus einem anderen Kontext. In Uganda gibt es andere Gründe offensichtlich, warum dieses Wissen...
Ja, also dies ist möglicherweise auch ein Grund, also einer der vielen Gründe. Aber ein weiterer Grund, darauf komme ich dann nachher noch zu sprechen, ist, dass die traditionelle Medizin auch tabuisiert wird und stigmatisiert wurde. Da komme ich dann gleich zurück wegen einem Gesetz, dem Witchcraft Act, einem Hexereiartikel. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu der Bedrohung der traditionellen Medizin. Das ist einerseits sind es eben die Wissensressourcen und die kulturellen Ressourcen, die verloren gehen. Und andererseits auch die natürlichen Ressourcen, also die ganzen ökologische, also die Biodiversität und die ökologischen Grundlagen, also die Pflanzen teilweise also gar nicht mehr, also auch die Pflanzen bedroht sind und die Ökosysteme bedroht sind. Also viele Pflanzenarten, die früher noch häufig verwendet werden, wurden existieren gar nicht mehr beispielsweise.
Jacqueline, das heißt doch im Grunde genommen, dass die traditionelle Medizin in Uganda und vermutlich auch in vielen anderen afrikanischen Ländern auf ganz unterschiedlichen Ebenen bedroht ist. Also einmal ist es wie die empirische Grundlage im Hinblick auf die Pflanzenvielfalt, also durch zum Beispiel Urbanisierung, auch Klimawandel. Dann ist es aber auch das Problem der Wissensvermittlung, die so nicht mehr funktioniert wie noch vor einigen Jahrzehnten. Und es hängt ja auch zusammen damit, dass die traditionelle Medizin zumindest in manchen Bereichen sehr stark verwoben ist mit religiösen und spirituellen Vorstellungen und Praktiken. Und auch da Veränderungsprozesse in der ugandischen Gesellschaft sind. Und vielleicht kannst du ein bisschen skizzieren, inwiefern eigentlich eben manche Bereiche der traditionellen Medizin mit Religion und Spiritualität zusammenhängen.
Also die traditionelle Medizin ist eigentlich ein zentraler Bestandteil der afrikanischen traditionellen Medizinsysteme ist der Kontakt zu Ahnen und Geistern, also zu den Vorfahren, also den Ahnen und zu Naturgeistern. Also, und die Ahnengeister spielen eine sehr wichtige Rolle, einerseits als Krankheitsursache, aber auch bei der Diagnose, bei der Prävention, Diagnose und bei der Behandlung oder rituellen Behandlung von Krankheiten oder Erkrankungen. Ja, da gibt es sehr vielfältige Verbindungen. Und auch die Hexerei spielt eine wichtige Rolle. Also oder beispielsweise, oder wenn jemand verhext wurde durch eine andere Person, die vielleicht neidisch war oder eifersüchtig, tritt auch ein spiritueller Heiler in Aktion, der dann gemeinsam mit den Ahnengeistern versucht, die Ursache herauszufinden und ja, auch dieses Problem zu lösen oder auch einen Fluch aufzulösen beispielsweise.
Vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, auf den Witchcraft Act hinzuweisen.
Genau, der Witchcraft Act, der trat 1957 in Kraft und wurde durch die Kolonialherren eingeführt. Und damit wurde eigentlich die ganze, also nicht nur diese spirituellen oder religiösen Bereiche der Medizin, der traditionellen Medizin verboten, sondern eigentlich generell, also auch pflanzliche Heilpraktiken wurden verboten, weil sie unter dieses Label fielen. Genau. Und vielleicht, wenn wir gerade jetzt bei der Gesetzgebung sind, kann ich gerade noch ergänzen, dass jetzt seit 2019 ein neues Gesetz entstanden ist oder in Kraft getreten ist, das Traditional and Complementary Medicine Act oder der Traditional Complementary Medicine Act, der eigentlich zum Ziel hat, diese ganzen eben traditionellen und komplementärmedizinischen Bereiche zu reglementieren. Aber da ist die Umsetzung ist noch nicht erfolgt. Mhm. Also es gibt den Gesetzesartikel, aber ja.
Und soweit ich das verstanden habe, ist diese Komplexität und auch die aus heutiger Sicht auch für viele Uganderinnen selbst ambivalente Perspektive auf dieses ganze Thema Hexerei etwas, was auch dazu führt, dass manche ugandischen Heiler sagen, wir brauchen da auch moralische Forschung, nicht nur forschungsethische, sondern auch medizinethische Richtlinien und eine gewisse Regulierung in diesem Feld, um quasi diese Gefahren zu minimieren oder sogar auszulöschen, gleichzeitig aber die Spiritualität, die wir als eine Ressource sehen, beibehalten zu können.
Mhm. Also gerade unser Projektpartner, den ich jetzt schon erwähnt hatte, glaube ich, der setzt sich sehr stark dafür ein, dass es auch im Bereich der spirituellen Heilung eine Regulierung gibt. Einerseits, um die HeilerInnen selber zu schützen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, legal praktizieren zu können, parallel zum Gesundheitssystem oder in Integration wird schwierig, aber parallel dazu. Andererseits aber auch als Schutz vor Scharlatanerie, die auch sehr weit verbreitet ist. Also
Also er bezeichnet das dann als
Charlatanerie. Ja. Also, und er würde wahrscheinlich jetzt sagen, ein Charlatan ist jemand, ein selbsternannter Heiler, der irgendwelche zweifelhaften Praktiken vollführt. Mhm. Und also wie ich jetzt gerade vorgestern von einem unserer Partner erfahren habe, gibt es offenbar eine Tendenz, also ich muss vielleicht vorwegnehmen, dass nach diesem Witchcraft Act kam die ganze traditionelle Medizin sehr in Verruf. Also sie wurde in gewisser Weise stark stigmatisiert, mhm. natürlich aber trotzdem praktiziert ja. weil es halt entweder keine Alternativen gab und weil es halt doch sehr stark noch im Denken und in den kulturellen Erklärungen drin verwurzelt ist. Aber eben, es war stigmatisiert. Und ja, das ist dann eine sehr ambivalente Gemengelage, die da entsteht. Und gleichzeitig hat es auch eine Faszination. Und eben, was ich sagen wollte vorher, dass es jetzt auch eine Tendenz gibt, dass sich gewisse Leute, die vielleicht mit Pflanzen heilen, aber dass sich die dann gegenüber anderen abgrenzen wollen und sich einen Marktvorteil verschaffen und dadurch auch noch Spiritual Healing anbieten. Ja,
also. Und damit kann man ja zum Beispiel dann durchaus auch Geld verdienen, indem ich anbiete mit irgendwelchen Praktiken, die dann auch als Heilungspraktiken verstanden werden, aber negative
genau.
Konsequenzen genau. auf, oder wie, also ich stotter hier rum, aber es ist ja auch ein bisschen ein schwieriges Thema.
Ja.
Also ich kann sozusagen sowohl zum Nutzen von bestimmten Personen Praktiken anwenden, als auch mit bestimmten Praktiken, Ritualen oder Tränken eben Leute dann tatsächlich.
Zum Schaden, genau. Ja. Genau, Schaden. Also das muss, also in dieser Weise können gewisse Spiritual Healers vielleicht, verstehen sich vielleicht als Dienstleister, die halt auch einen Schadenszauber vielleicht jetzt ausführen würden. Genau. Um dem ein bisschen, also da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, das ein bisschen positiver zu gestalten, setzt sich eben unser Projektpartner da sehr stark ein, dass es auch in diesem Bereich Regulierung gibt. Also was man vielleicht sagen muss, dass ein traditioneller Spiritual Healer ist meistens jemand, der berufen wurde. Also er wird eigentlich oft als Kind oder als Jugendlicher krank. Oftmals sind es psychische Erkrankungen. Und das ist dann oft verbunden mit einem Ruf der Ahnen. Also die Ahnen, die Ahnengeister suchen sich ihre Medien aus und traktieren die dann so lange, bis die eigentlich dem Willen der Ahnen nachgeben und einwilligen, in eine Lehre als Heiler zu machen, sozusagen. Und die werden dann in einem sehr langen und ausführlichen Prozess, werden die dann durch einen erfahrenen Spiritual Healer, also durch einen erfahrenen traditionellen Heiler, in Zusammenarbeit mit den Ahnengeistern, werden die über viele Jahre vorbereitet. Also das ist, da gibt es schon eine gewisse, also traditionell gesehen eine
Ausbildung.
Eine Ausbildung mit einschließlich am Schluss einer Prüfung, die sie bestehen müssen. Wenn nicht, dann müssen sie nochmal antreten. Ja, also wo sie sehr viele, also wo sie den Umgang mit den Ahnengeistern lernen, aber auch, also ja, sehr vieles, die ganzen rituellen Praktiken, wie man die spirituellen Energien von den Lebenden, also von Tieren, von Pflanzen, aber auch von Gestein, also von Mineralien oder von Sonne und Mond nutzt oder von heiligen Orten, also Sacred Places. Also im Spiritual Healing nutzt man die spirituelle Kraft von eben lebendigen und der lebendigen, nicht lebendigen Umwelt. Und sie lernen dann, diese Energien zu nutzen, zugunsten von Heilung. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass die authentischen, würde ich jetzt sagen, traditionellen Heiler eigentlich eine sehr lange und ausführliche und sorgfältige Ausbildung erhalten, ist im Vergleich zu einem Selbsternannten.
Ja, und ja. Die Sorge ist eben, dass die Selbsternannten sich nicht an bestimmte ethische Richtlinien halten und dann Leuten zum Beispiel Schaden zufügen können.
Zum Beispiel, genau.
Weshalb man ja auch durchaus so ambivalente Gefühle gegenüber Heilern hat, oder?
Ja.
Also man hat auch ein bisschen Angst vor ihnen möglicherweise.
Ja, das habe ich auch in der Elfenbeinküste erlebt. Also Heiler sind immer so ambivalente Figuren. Das kennt man ja auch aus dem Schamanismus beispielsweise, dass Menschen, die dann mit den verschiedenen Welten in Kontakt stehen oder dass die irgendwie auch, also man denen die Möglichkeit zuschreibt, dass sie Schaden oder Nutzen können. Also Sekatscha hat dann auch gemeint, ja, es ist manchmal auch schwierig, weil für eine Person ist etwas ein Nutzen, was für eine andere Person ein Schaden ist, oder? Und wo? Ja.
Jetzt bei eurem Projekt, inwieweit versucht ihr denn, dem entgegenzusteuern, also diesem Verlust an Wissen zum Teil, ja auch dem Verlust letztendlich dieser empirischen Ressourcen wie den Pflanzen selber?
In vielen Forschungsprojekten, die sich mit Bewahrung von traditioneller Medizin auseinandersetzen, geht es meistens um objektivierbares Wissen oder ganz konkret jetzt, welche Pflanzen enthalten welche Inhaltsstoffe und wie kann man die gegen welche Krankheiten nutzbar einsetzen. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Wissen. Und wir versuchen, also da ging es dann auch um Dokumentation von wirklich diesem konkreten, objektivierbaren Wissen in einem vielleicht westlichen oder schulmedizinischen wissenschaftlichen Verständnis. Und diese Anteile haben wir auch im Projekt. Also wir arbeiten mit Ethnobotanikern und Epidemiologen zusammen, die einerseits in der Literatur Recherche machen und andererseits auch ethnobotanische Feldarbeit machen im ganzen Land, in Uganda. Und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit Sozialwissenschaftlern zusammen und mit einem traditionellen Heiler aus Uganda, der gleichzeitig auch eine schulmedizinische Ausbildung hat. Und da geht es darum, also es gibt ja wie die zwei Bereiche. Also das eine ist das traditionelle Wissen, das eigentlich in vielleicht einem westlichen Sinn einen medizinischen Wert hat. Und auf der anderen Seite ist es auch ein wichtiges Kulturerbe. Also da geht es darum, worüber wir vorher gesprochen haben. Und da haben wir ein Team aus Sozialwissenschaftlern eben, die auch diese Aspekte erforschen. Und wir versuchen jetzt oder wir suchen nach Wegen, wie dieses, also es geht nicht nur darum, das Wissen zu dokumentieren, weil es sind ja traditionelle Wissensbestände, die immer auch oral weitergegeben, also orale Tradition, mündlich. Und von daher auch sehr lebendig und dynamisch sind. Und das würde dieser Art des Kulturerbes oder des Wissens nicht gerecht, wenn man das jetzt einfach nur aufschreiben würde. Abgesehen davon, dass es auch nicht dann mehr verfügbar wäre für die Bevölkerung. Sondern es geht uns darum, Wege zu finden, wie man dieses Kulturerbe lebendig halten kann. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Also wir versuchen auch, wir schauen uns traditionelle Formen der Wissensvermittlung an. Also wie wurde das früher tradiert? Und da gibt es ganz vielfältige Formen. Also diese oralen Traditionen, gab es Geschichtenerzähler, es gibt performative Künste, die da sehr wichtig sind, Poesie.
Was heißt performative Künste?
Also Poesie, Tanz, Trommeln, also Talking Drums, also wo Wissen vermittelt wurde, vermittelt wurde über bestimmte Rhythmen oder über Theater oder über Gesänge, über Musik. Das schauen wir uns an, was da noch da ist und versuchen, und genau das wichtigen Teil, den ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir mit Museen in Uganda zusammenarbeiten, die dann, also Museen in Uganda verstehen sich ganz stark als Agents of Social Change, also also sie fühlen sich auch verantwortlich für sozialen Wandel oder auch also einerseits für das Erhalten dieses Kulturerbes, aber auch sich in einem positiven Sinn einzubringen in die Gesellschaft. Und Teil des Projekts ist, dass dieses Wissen in den Ausstellungen vermittelt wird an breite Bevölkerungsschichten. Mhm. Und zwar einerseits in stationären Ausstellungen im Uganda National Museum, aber auch in einem Lokalmuseum und in mobilen Ausstellungen, die dann durch das Land ziehen und die verschiedenen Regionen besuchen und versuchen, dieses Wissen zugänglich zu machen, in auch entfernten Regionen, wo die Leute eigentlich normalerweise keinen Zugang zu Museen haben.
Aber dadurch
haben.
Verändert sich das Wissen ja dann auch wieder. Also vorher, denke ich, gab es sowohl dieses breite Wissen, wie ja bei uns auch, also man weiß irgendwie, was weiß ich, Kamillentee beruhigt den Magen. Und ich nehme an, solches Wissen gibt es da natürlich auch unter Laien. Aber es gibt dieses spezialisierte Wissen von Heilerinnen und Heilern. Mhm. Und das soll jetzt mittels Ausstellungen?
Nein, also mittels Ausstellungen soll einerseits eine Sensibilisierung stattfinden für den Wert der traditionellen Medizin, eine Sensibilisierung für die Bedeutung der ökologischen, also natürlichen Ressourcen. Dann soll da ganz konkret Wissen vermittelt werden, das die Forschenden jetzt gesammelt haben, so im Sinn von Kamillentee Bauchweh oder Artemisia Malaria und solche Sachen. Es soll aber auch Dialoge entstehen. Also die Museen fungieren dann auch als Plattformen, wo die Leute wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und die weitere Ebene, die da ansetzt, was du angesprochen hast, die traditionellen Heiler, können die Ausstellungen selber jetzt nichts bewirken. Aber was unsere Partner jetzt gerade bei unserem Treffen im Rahmen der Ausstellungseröffnung uns gesagt haben, was sie gerne machen würden, sie würden gerne eine Art einen Policy Brief herausgeben, also dass sie auch die Politik eigentlich informieren möchten, also das Gesundheitsministerium informieren möchten, auf verschiedenen Ebenen. Einerseits mit den traditionellen Hebammen, die haben eine sehr ambivalente Stellung in Uganda. Sie sind wahnsinnig wichtig, also weil sie in vielen Gebieten und für sehr, sehr viele Frauen eigentlich der einzige Kontaktpunkt sind. Also ja, also wenn es darum geht um Schwangerschaft, Geburt und Säuglingspflege, also sind, und ihre Praktiken wurden aber verboten. Das ist eine neuere Entwicklung vom Staat, weil sie keine formelle Ausbildung haben, vielleicht die Hygienebedingungen nicht immer optimal sind. Und ja, der Fakt ist aber, dass sehr viele Frauen trotzdem zu ihnen gehen und sie jetzt einfach im Verborgenen arbeiten müssen.
Und de facto auch auf sie angewiesen sind.
Auf sie angewiesen sind, auf jeden Fall, genau. Und oft auch ein viel größeres Vertrauen haben in die Hebammen als in moderne Healthcare Centers, also moderne Gesundheitsinstitutionen.
Und das Ziel der ugandischen Partnerinnen und Partner ist jetzt die Wertschätzung für diese Arbeit, aber auch die soziale und vor allen Dingen politische Anerkennung zu erreichen.
Genau, die politische Anerkennung. Das Ziel wäre dann, dass man vielleicht Ausbildungsmöglichkeiten, also wo diese das Wissen, was sie haben, einbringen können und aber doch eine Basis an schulmedizinischer Bildung auch erhalten, eben in Sachen, also dass sie eben gewisse Hygienestandards einhalten, dass sie auch erkennen können, wann ist es jetzt notwendig, jemanden in ein Spital zu überführen beispielsweise. Ja, das.
Und das wäre sozusagen die Vorstellung einer idealen Kombination. Also das traditionelle Wissen, das sehr niederschwellig auch für die Leute zur Verfügung steht, zu kombinieren mit dem Wissen, wann wird es sozusagen so kritisch in einer bestimmten Weise, dass man eine Frau zur Geburt ins Spital bringen muss.
Genau, das wäre jetzt das Ideal. Also manchmal findet das jetzt schon statt. Aber eben die traditionellen Hebammen, die agieren in der Illegalität und setzen sich da großen Gefahren aus, wenn sie zu sehr öffentlich auftreten. Mhm. Das war auch eine Herausforderung im Forschungsprozess, dass man überhaupt an die rankommt und dass die überhaupt bereit sind, Auskunft zu geben. Ja, und dann eine weitere Kategorie, die Spiritual Healers. Also da hat gerade der eine von unseren Projektpartnern, der selber ein spiritueller Heiler ist und eben auch Zahnarzt und eine Dissertation in Public Health hat und auch einen juristischen Hintergrund, der also sehr viele verschiedene...
Wir vernetzen seine Open Access Artikel unten noch in den Shownotes. Mhm, Die finde ich wirklich sehr spannend und lesenswert.
Ja. Mhm. Und er setzt sich sehr stark ein für... dafür, dass auch diese Spiritual Healers eine Anerkennung bekommen sollen. Genau.
Und vielleicht kannst du kurz erklären, nochmal, was zeichnet ein Spiritual Healer aus? In der Regel sind es Männer in Uganda, gell?
Ja, es gibt auch Frauen, aber
wenige.
Ja, ich glaube, in diesen Artikeln, die du wahrscheinlich gelesen hast von Sekatscha, er hat damit eine Überzahl an Männern gesprochen, aber er hat sich eben da besonders, also das Auswahlkriterium...
hat er schon etwas vorsortiert?
Nein, es war eben daher, er hat einen bestimmten Ahnengeist, also er hat die Leute selektioniert Also sie mussten mehr als 10 Jahre Berufserfahrung haben. Sie haben sich beschränkt auf eine gewisse Region in Zentraluganda. Und sie sind, glaube ich, alle assoziiert mit einem speziellen Ahnengeist. Mhm. Und dieser, glaube ich, arbeitet eher mit Männern, wenn ich das richtig verstanden habe.
Stimmt, irgendwo erwähnt er auch, dass das Problem ist, wenn Frauen mit diesem Ahnengeist arbeiten, gelten sie als mit ihm verheiratet und dürfen nicht mehr menschliche Männer heiraten.
Ja, genau.
Insofern sind Leute, die mit diesem Ahnengeist arbeiten, eben dann tendenziell eher Männer.
Ja, genau. Aber ansonsten gibt es, also im Land gibt es auch Unterschiede, also diese, also diese die Texte, die dann unten verlinkt sind, die beziehen sich
auf eine bestimmte Region.
Auf eine bestimmte Region.
Und aber ich habe dich jetzt abgelenkt. Also ich hatte dich gebeten, dass du noch mal kurz charakterisierst, was macht so die Spezialität eines spirituellen Heilers oder einer Heilerin aus?
Die Spezialität eines spirituellen Heilers ist, dass er vor allem sehr stark mit Ahnengeistern oder mit, also es gibt Ahnengeister und Naturgeister, aber die sehr stark mit Ahnengeistern zusammenarbeiten im Zusammenhang mit Heilung. Das ist eigentlich eine Hauptspezialität. Und eben, dass sie sich vor allem mit spirituellen Anliegen befassen, also was ich vorher gesagt habe, wenn es Probleme oder Übertretungen im ethisch-moralischen Bereich gibt oder bei bestimmten sozialen Konflikten oder eben wenn man die rituellen Protokolle nicht einhält oder bei Problemen mit Ahnengeistern oder wenn man verhext wird beispielsweise, dann wird ein spiritueller Heiler gerufen. Genau.
Gehen auch Christinnen und Christen zu den spirituellen Heilern?
Ich vermute es. Aber natürlich im Verborgenen auch. Und also ich weiß nur aus meiner Zeit in der Elfenbeinküste die Forschung da. Es ist natürlich nicht gleich. Also man kann es jetzt nicht 1:1 vergleichen, aber ich denke, sehr viele Praktiken, also es gibt sehr viele Ähnlichkeiten doch. Und ich weiß, damals hatte ich in der Zeitung gelesen, dass Minister regelmäßig ein Rind opfern, damit sie nicht verhext werden und dass sie auch zu spirituellen Heilern gehen. Und ich denke, das ist schon verbreitet, auch unter Christen. Wobei bei den Christen gibt es auch charismatische Heiler, die vielleicht in der Grundstruktur ähnlich funktionieren, aber einfach dann mit Jesus vielleicht Kontakt aufnehmen, aber vielleicht auch in Trance fallen teilweise und es wird auch getrommelt. Also so vielleicht der äußere Ablauf der Rituale ähnelt sich dann teilweise.
Vermutlich sind es zum Teil auch fließende Grenzen.
Ja, genau. Ja. Und ich meine, wie bei uns auch, also es gibt ja so Synkretismen und also Traditionen, die sind nicht genau, die gehen ineinander über und werden auch gleichzeitig gelebt. Und je nach Problem versucht man halt Verschiedenes aus und probiert man Verschiedenes aus, ja.
Gab es etwas, vielleicht gerade auch als du selber in Uganda warst, das dich besonders überrascht hat?
Im Zusammenhang mit der traditionellen Medizin jetzt?
Ja.
Also mich hat, glaube ich, mehr überrascht. Also ich müsste jetzt ein bisschen drüber nachdenken, da würde mir sicher vieles einfallen, habe jetzt gerade aus dem Ärmel geschüttelt. Was mich eher überrascht hat, war, als wir vergangenes Jahr in der Schweiz unterwegs waren. Also das ist vielleicht auch eine Besonderheit dieses Projekts, dass wir versuchen, so eine gewisse Reziprozität herzustellen. Also dass nicht nur wir, also auch bei der Projektentwicklung, haben nicht wir das Thema gesetzt, sondern unsere ugandischen Partner sind auf uns zugekommen. Und wir wollen auch nicht, also das Ganze ist auch für mich ein bisschen ein dekoloniales Projekt, weil wir wollen auch nicht jetzt hier in der Schweiz irgendein Projekt aushacken und dann nach Uganda gehen und dort Forschung machen. Und
denen helfen, ihre eigene Tradition irgendwie besser zu bewahren.
Ja, genau, sondern das soll von Anfang an bemühen wir uns um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und es war uns auch wichtig und auch den ugandischen Partnern wichtig, dass sie auch Forschungsanteile in der Schweiz, also dass sie auch in der Schweiz Forschung betreiben können. Und auch in ihren Ausstellungen wird die Schweizer Pflanzenmedizin einen Stellenwert haben. Also ihnen geht es dann, also uns geht es um die Reziprozität und darum nicht jetzt so kolonial irgendwie zu agieren. Und ihnen geht es darum, dass sie der Meinung sind, dass wenn die ugandische Bevölkerung sieht, dass die Schweizer, also in einem entwickelten Land, die Traditionen auch gewürdigt werden, dass das helfen könnte, die Perspektive auf die eigenen Traditionen zu verändern.
Also positiver zu machen. Das heißt, Sie erleben einen Verlust an Wertschätzung für die eigenen Traditionen und erhoffen sich, wenn man zeigt, die Schweizer schätzen ihre eigene Pflanzenheilkunde wert, sollten wir vielleicht auch machen.
Ja, genau. Und in diesem Zusammenhang haben eben unsere ugandischen Partner auch in der Schweiz geforscht. Dann sind wir ein paar Wochen durch die ganze Schweiz gereist, in verschiedene Kantone und haben Pflanzenheilkundige und Produzentinnen von pflanzlichen Arzneimitteln kennengelernt und besucht. Und was mich dann überrascht hat und unsere ugandischen Partner auch überrascht hat, wie viel spirituelle Anteile da in dieser Pflanzenmedizin oder bei den Pflanzenheilkundigen in der Schweiz auch zu finden sind.
Nämlich jetzt möchte ich ein Beispiel.
Also zum Beispiel die Spagyrik. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Die Firma Spagyros. Also Spagyrik, das ist ein spezielles Herstellungsverfahren. Es ist eine Art von Homöopathie, die hergestellt wird, aber es sind eher so flüssige Arzneimittel. Und der Herstellungsprozess orientiert sich eigentlich an der Alchemie, also das Trennen und das Wiederverbinden. Und also es ist ein sehr, sehr komplexer Ablauf, der sehr eigentlich exakt und wissenschaftlich daherkommt. Ich glaube, der ist auch sehr exakt. Aber am Schluss gibt es dann, also am Schluss hat man dann zwei Flüssigkeiten, also zwei, die in ganz, eben, ich kann jetzt nicht den ganzen Prozess wiedergeben, aber das ist ein wochenlanger Prozess. Und am Schluss hat man zwei verschiedene Fiolen mit Flüssigkeiten drin und die werden dann gemischt. Und dieses Gemischtwerden, das ist eigentlich eine Hochzeit dieser verschiedenen Elemente. Und wird in einem speziellen Ritual, in einem speziellen Raum vollzogen, bei einer besonderen Planetenkonstellation, wird das dann zusammen gemischt. Und eigentlich der ganze Prozess soll eigentlich auch, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ein Spagyriker wird mich dann nicht daran aufhängen, aber es wird dann auch eigentlich die Essenz oder der Geist der Pflanzen durch diesen Prozess herausgefiltert, beispielsweise. Ja, also das ist etwas. Oder bei einer Pflanzenheilkundigen im Tschirtschen, wo wir waren, im Kanton Graubünden, die eigentlich noch sehr sich verbunden, also sie ist nicht eine Heilerin, aber sie produziert pflanzliche Produkte als Medizin, Tees und Cremes, Arnika-Cremen und solche Sachen auf relativ großer Höhe in den Bergen. Und sie kommuniziert regelmäßig, verbindet sie sich mit den Naturgeistern, und hat das Gefühl, also dass das auch einen Einfluss auf das Pflanzenwachstum hat und auf die Heilkräfte der Medizinen, die sie produziert, und meditiert auch regelmäßig. Und also ja,
das. Also dich hat das erstaunt und die ugandischen Partner auch, dass es bei uns auch diese starke Verbindung gibt zwischen Pflanzenheilkunde und religiösen, spirituellen Vorstellungen.
Also ich könnte jetzt noch mehrere Beispiele bringen. Also mich hat das erstaunt. Ich habe das ein bisschen erwartet, aber ich habe das nicht in diesem Ausmaß erwartet, wie wir das angetroffen haben. Natürlich gibt es auch ganz andere, die Firma Zeller, die dann irgendwie ihre pflanzlichen Tabletten herstellt und aber noch etwas. Die das dann nicht machen.
Genau, also es gibt sozusagen in der Schweiz beide Traditionen.
Genau.
Es gibt eine phytomedizinische, die sehr naturwissenschaftlich ausgerichtet ist. Und es gibt Traditionen, wo das beides miteinander verbunden wird.
Aber auch vielleicht gewisse, ich weiß, diese Ceres-Tropfen, die man in jeder Apotheke kaufen kann. Und das ist eigentlich eine kleine, nicht jetzt gerade Fabrik, aber eine Manufaktur, wo das sehr modern eigentlich daherkommt, alles die ganzen Produktionsweisen. Und dort ist es aber auch so, dass man das Wesen der Pflanze extrahieren möchte, auch in einem, also wieder einem anderen Prozess. Und zum Beispiel in dem Raum, wo jetzt die Pflanzen geschnitten und verarbeitet, die werden von Hand geschnitten, weil Maschinen würden dieses Wesen irgendwie zerstören. Und man darf da auch kein Internet oder WLAN haben, weil das würde auch dieses Wesen der Pflanzen zerstören. Also ja, viele solche Beispiele. Und die Uganda hat das auch überrascht, genau, weil sie das gar nicht erwartet hätten.
Ihr seid ja in diesem Projekt mittendrin, beziehungsweise erst in einer ersten Phase. Es kommt eine zweite Phase. Für diese erste Phase steht jetzt auch diese Ausstellung eben im Botanischen Garten, im Alten Botanischen Garten, im Neuen Botanischen Garten hier in Zürich. Kannst du noch zwei Sätze dazu sagen? Wie lange ist die Ausstellung noch zu sehen und was ist da spannend?
Die Ausstellung dauert noch bis 15. Oktober. Und die Ausstellung gibt einen Einblick in ein laufendes Forschungsprojekt. Das ganze Projekt, ich habe noch gar nicht gesagt, wie das heißt Traditional Medicine in Transition. Und was vielleicht spannend ist, dass wir so versucht haben, also nur, es ist eine kleine Ausstellung, nur ganz am Rande, aber dass wir versucht haben, einen Einblick in diese auch Entwicklung zu geben, also ja, in diesen Wandel, in der sich die traditionelle Medizin befindet. Die bleibt ja nicht stehen. Also, und dann gibt es wie kurze Videos über diese spirituelle Medizin, und unser Projektpartner, da der spirituelle Heiler ist, erklärt auch, was Spiritual Healing ist. Dann gibt es eine Sektion über Traditional Herbalists, also das Menschen, die mit Pflanzen arbeiten und Pflanzen heilen, wobei die auch ein anderes Verständnis vielleicht haben als wir von Gesundheit und Heilung. Also da kann man durchaus bei so einem Traditional Herbalist ein Medikament bekommen, um jemanden an sich zu binden oder in jemanden verliebt zu machen oder um für Reisen einen Schutz zu bekommen. Also so diese magischen Formen gibt es da auch.
Ja, Gesundheit und Wohlbefinden wird konsequent sozial gedacht.
Genau.
Also wenn ich in jemanden verliebt bin, die Person aber nicht in mich, dann macht mich das in gewisser Weise krank.
Genau.
Kann ich nachvollziehen. Liebe ist krank. Und davon möchte ich gerne geheilt werden, indem die andere Person mich auch liebt. Und dafür bräuchte ich gerne Kräutersud.
Genau. Also das Gesundheit wird in einem, wir würden sagen, sehr ganzheitlichen Sinn verstanden. Also vielleicht viel weiter noch als jetzt bei uns, denke ich. Und dann hat man noch eine dritte Kategorie, das sind die Trained Healer, das gibt es auch, also Herbalisten, also Kräuterkundige, die dann irgendwann an einer Universität oder in einer staatlichen Einrichtung Wissen über Heilpflanzen jetzt eher aus einer schulmedizinischen Perspektive vermittelt bekommen haben, oft auch in Kombination mit Wissen, das sie vielleicht von ihren Eltern oder Großeltern schon mitbringen. Und die dann oftmals auch in Healer Associations organisiert sind, übrigens auch die Spiritual Healers, und die dann auch versuchen, dadurch auch noch Geld für den Produkte zu entwickeln und damit vielleicht ein zusätzliches Einkommen zu bekommen. Ja.
Das ist ja auch nicht so anders als hier bei uns.
Ja, genau. Und was mir an der Ausstellung auch noch gefällt, ist einfach der Ort. Es ist in einem Gewächshaus. Und ich finde, das gibt eine besondere Atmosphäre, wenn man da drin ist. Also es hat dann verschiedene Pflanzen da und so die tropischen Vögel als Akustik. Und ich finde, mir gefällt die Atmosphäre im Ausstellungsraum.
Ich fand die auch sehr besonders.
Ja.
Also ich werde auch mindestens noch ein, zwei weitere Male da reingehen.
Mhm.
Vielen Dank, Jacqueline, fürs Erzählen, fürs Kommen, für deine Zeit. Und ich kann allen empfehlen, mal in die Shownotes reinzuschauen, also mit den Artikeln, die wir verlinken werden, und der Webseite zum Projekt und vielleicht selber auch, wenn Sie in Zürich wohnen, in den Botanischen Garten zu gehen, bis zum 15. Oktober.
Vielen Dank, Dorothea, für die Einladung.
Das war ein Podcast der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt, Erleuchtung_garantiert. Wie immer kommen Redaktion und Technik von Andi Gredig von der Podcast-Schmiede. Vielen Dank, Andi.